Einen wunderschönen guten Morgen. Raus aus deinem Schneckenhaus. So habe ich die Predigt für heute überschrieben. Raus aus deinem Schneckenhaus. Und es wird heute insbesondere darum gehen, was hält uns denn so oft im Schneckenhaus? Was treibt uns denn zurück, dass wir uns zurückziehen, oft zaghaft sind, zögern, nicht so richtig rausgehen, nicht das tun, was wir eigentlich schon längst wissen, was wir tun sollten? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne mich mit dem Thema sehr, 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 sehr gut aus. Es ist oft so das Thema Angst und Furchtsamkeit. Und darum geht es auch in unserem heutigen Bibeltext, den ich euch später noch lese. Aber ich wollte jetzt am Anfang noch mal ein paar Fragen vorab stellen und ein paar einleitende Gedanken dazu loswerden. Wie viele von euch kennen es denn, manchmal Angst zu haben? Ja, ich gucke gerade, wer sich nicht meldet, weil mit denen möchte ich mich mal unterhalten. Und wie viele von euch haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass Angst ganz schön lähmen kann? Ja, das kennt ihr auch, ne? Und wie viele von euch hätten gerne manchmal etwas weniger Angst im Leben? Ja, ich muss mich jetzt hier am meisten strecken, ja? Schön. Also ich werde heute ein bisschen was über Angst reden, aber nicht über die gesunde Form von Angst. Ich habe heute nochmal im Bibellexikon gelesen, dass das sogar im Griechischen unterschieden wird. Also es gibt ja auch eine gesunde Form von Angst, zum Beispiel die Angst, sich an der heißen Herdplatte die Finger zu verbrennen. Das ist eine gesunde Angst, die konstruktiv wirkt und die uns davon abhält, Dinge zu tun, die uns nicht gut tun würden. Um diese Angst geht es heute nicht. Heute geht es um eine Form von Angst, die sich so als Furchtsamkeit manifestiert und die auch von der Wortwurzel her eher so mit dem Begriff von Feigheit zusammenhängt. Also Angst aufgrund, ich traue mich nicht, obwohl ich eigentlich weiß, was jetzt zu tun wäre, ich traue mich aber nicht. Und vor euch hier vorne steht ein Meister seines Faches. Also wenn man Angst studieren könnte, dann hätte ich, glaube ich, alle akademischen Titel, vom Bachelor über den Master, über Diplom und wahrscheinlich sogar den Doktor. Also ich kenne mich mit dieser Emotion zutiefst aus. Und daher bin ich auch irgendwie in einer besonderen Art und Weise darüber qualifiziert zu sprechen, auch wenn ich mich manchmal gefragt habe, naja, eigentlich habe ich das Thema ja gar nicht so im Griff, dass ich jetzt das Recht habe, euch im Grunde darüber so viel zu sagen. Aber dann habe ich gedacht, das ist auch Schwachsinn. Jetzt hauen wir einfach was raus. Angst ist auch eine Form von Glauben. Der Glaube, dass mir in Zukunft etwas mangeln wird, obwohl Gott verspricht, dass es uns an nichts mangeln wird. Angst ist der Glaube an ein zukünftiges Übel, obwohl Gott uns verspricht, dass uns nur Güte und Gnade begleiten werden, alle Tage unseres Lebens. Und so habe ich mal irgendwann festgestellt, dass Angst ja eigentlich praktizierter Atheismus ist. Und meine persönlich größte Schizophrenie. Warum kann ich nicht angstfreier leben? Ich weiß doch alles. Ich habe 1000-mal die Verheißung Gottes gelesen, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass er für mich sorgt, dass er mich niemals verpassen, noch versäumen, noch verlassen wird, dass er bei mir ist alle Tage meines Lebens bis zum Ende. Ich weiß das doch alles. Und warum mache ich mir trotzdem ständig über alles Mögliche Sorgen? Das verstehe ich bis heute nicht. Einerseits klammere ich mich mit aller Kraft an Gottes Zusagen und versuche sie mit aller Anstrengung zu glauben, obwohl ich weiß, dass das schon Quatsch ist an sich. Und dann drehe ich mich um und handle nicht danach. Und dann bin ich am meisten im Zögern, im Unterlassen, im Abwägen, im nochmal drüber beten, wie wir als Christen immer so schön sagen. Und wenn dann kein Komet vom Himmel fällt und mir die nächste Tür freisprengt, dann soll es wohl nicht so sein, dass ich dieses oder jenes tue. Aber nein, so will ich nicht leben, nicht mehr. Ich wäre gerne anderen, insbesondere auch meinen Kindern, ein Vorbild darin, mich nicht so viel zu sorgen, sondern meine Sorgen bei Gott abzuladen und ein Leben in, den Begriff habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, in heiliger Sorgenfreiheit zu leben und mutigen Gott vertrauen. Aber da darf ich noch ganz viel dazu lernen, da bin ich also noch ein Säugling. Wer das nicht glaubt, kann meine Frau fragen. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, aber die Tatsache, Gott zu kennen und ihm in allen Dingen vertrauen zu wollen, es dann aber nicht hinzubekommen und sich damit sogar noch der Sünde des Unglaubens zusätzlich schuldig zu machen, das hat meine Seele manchmal schon ganz schön gequält. Und auch wenn ich weiß, dass mir auch diese Sünde vergeben ist, so wie ich auch sonst in allen Dingen komplett gereinigt und vollkommen gemacht bin, ein für alle Mal, so ist es trotzdem etwas, was mich nicht in Ruhe lässt. Aber ich bleibe natürlich nicht in dieser Trauer stehen, sondern ich finde auch Trost. Ich finde Trost darin, wenn ich in die Bibel schaue und sehe, dass es Menschen zu allen Zeiten so ging. Die Bibel ist voll von Angsthasen, voller Biografien von Angsthasen. Das fängt schon bei Mose an und wie er auf seine Berufung reagiert. Und das könnt ihr bei Abraham nachlesen und all den Helden im Alten Testament. Und dann liest ihr das auch im Neuen Testament bei den Jüngern, wie sie sich gefürchtet haben, sogar als Jesus noch dabei war. Und überall lesen wir von ängstlichen Menschen in der Bibel, die dann aber mit Gottes Hilfe Außergewöhnliches auf die Beine gestellt haben. Und ja, wir sehen, dass Gott schwache Menschen beruft. Aber wenn sie dann Gottes Ruf folgen, dann blieben sie nicht schwach. Sondern sie standen auf, kamen ins Handeln und blieben nicht in der Angst stehen. Und Gott ist sehr, sehr, sehr nachsichtig und sehr geduldig mit uns. Ich glaube, dass er manchmal oben im Himmel steht und sich die Hand an den Kopf hält und denkt, warum, wann versteht er es endlich oder wann versteht sie es endlich? Und er hat große Geduld mit uns und er erinnert uns immer wieder daran, was er uns eigentlich alles zugesagt hat und dass uns schon alles vergeben ist. Und dass sogar unser Unglaube und unsere Treue, Untreue, seine Treue nicht aufhebt. Und mit unglaublich viel Mitgefühl und Liebe fordert uns Gott immer wieder heraus, mutig zu sein, zu vertrauen und unseren Platz im Leben einzunehmen. Und unserer hohen Berufung dann auch würdig zu leben. Und heute möchte ich gemeinsam mit euch ein kurzes Blitzlicht auf Timotheus richten. Timotheus, den kennt ihr wahrscheinlich, der Name taucht ja ziemlich häufig auf im Neuen Testament und ihm sind ja auch zwei Briefe gewidmet und wir wissen aus der Apostelgeschichte und aus dem Korintherbrief, dass Timotheus so Paulus engster Mitarbeiter war und Paulus hat ihn nicht als Mitarbeiter nur bezeichnet, sondern das war für ihn wie ein Sohn und zwar nicht wie irgendein Sohn, sondern das war wirklich ein Sohn nach seinem Herzen und Paulus hat Timotheus geliebt, wie es Dollar nicht mehr geht. Und wir wissen so aus diesen verschiedenen Texten im Neuen Testament, dass Timotheus auch eine ängstliche Persönlichkeit war. Das war nicht so ein Dampfhammer wie Paulus. Das sehen wir aus verschiedenen Texten. Einmal, da schreibt Paulus den Korinthern sogar, liebe Korinther, sorg mal bitte dafür, dass der Timotheus bei euch nicht entmutigt wird. Ja, hallo, wie kündigt man denn so jemanden an? Ja, wenn der kommt, sorg mal bitte dafür, dass er nicht entmutigt wird. Mir ist dann so eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr solche Filme auch gerne guckt, aber ich gucke gerne so James-Bond-Filme, die fand ich als Kind schon toll und auch so die neueren gucke ich mir sehr, sehr gerne an und ich habe mir dann so vorgestellt, dass wenn jetzt M, das ist seine Chefin, also die Chefin des britischen Geheimdienstes, wenn die jetzt beim CIA anruft und sagt, ey, sorg mal dafür, dass der 007 bei euch nicht entmutigt wird, wie käme das an? Ja, da wird es wahrscheinlich anschließend einen Riesenstreit geben. Also so ein Superheld, so ein Dampfhammer kündigt man so nicht an. Wir sehen das in verschiedenen Texten im Neuen Testament. Der Timotheus war zaghaft, der war zögerlich, der war ängstlich. Und Paulus baut ihn immer wieder auf und erinnert ihn an das, wer er ist und was er eigentlich kann. Und jetzt lese ich euch mal ein paar Zeilen vor. Das steht im zweiten Timotheusbrief. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und das war schon eine Zeit, die war alles andere als gemütlich. Paulus schreibt halt diesen Text aus dem Gefängnis und auch nicht mehr so mit der Euphorie, alles wird wieder gut, wie wir das aus anderen Briefen kennen, sondern Paulus weiß schon, dass es dem Ende zugeht. Und es war auch in der Zeit, als der römische Herrscher Nero, dieser sehr, sehr berüchtigte, schon an der Macht war und die Christenverfolgung war schon voll im Gange. Und es gab also gute Gründe, als Christ damals Angst zu haben. Es gab gute Gründe dafür. Und Paulus schreibt jetzt in diesem Brief an seinen Sohn Timotheus folgende Worte. Ich lese euch die Verse 4 bis 7 vor. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, also der Angst, gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also das Bild mit dem Feuer, was Mark da am Anfang gebracht hat, das war jetzt nicht ganz zufällig. Ne? Es geht jetzt, das Bild, was Paulus hier benutzt, ist das, Timotheus, da brannte mal ein Feuer in dir. Wo ist denn das geblieben? Ich sehe nur noch Glut, jetzt fach das mal wieder an. Du hast Gaben, die durch Auflegung meiner Hände in dir wirksam geworden sind. Die hast du gesehen, wie Gott durch dich wirkt. Und jetzt ziehst du dich zurück. Du hast Angst und du ziehst dich zurück aus dem Kampf. Und Paulus benutzt dann auch noch sehr, sehr starke Bilder auch im Folgenden, die richtig, ich sag mal so, das Bild von Krieg und Schlacht und Kampf so beanspruchen. Und das ist interessanterweise auch genau dieses Wörtchen, was Paulus hier benutzt, als er dann schreibt, wo steht's? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Die Leute, die das damals hörten von Paulus, die kannten... Oh, Erik, das ist aber lieb. Dankeschön. Bitte. Danke. Als die Leute den Paulus hier damals reden hörten, da wussten die sofort, was dieses Wort bedeutet. Nämlich dieses Wort, was hier für Furchtsamkeit steht, das benutzte man damals, um zu beschreiben, dass ein Soldat aus Angst sich von der Schlacht zurückzieht. Und das hat schon zu allen Zeiten gegeben, das wissen wir auch aus den Berichten vom Ersten und Zweiten Weltkrieg und anderen Kriegen, dass Soldaten aufgrund von Angst sogar sich selbst verletzt haben, sich selbst verstümmelt haben, damit sie aus der Schlacht zurückgezogen werden und nicht mehr kämpfen müssen. Also diese Angst, die einen wirklich völlig hoffnungslos und erstarren lässt, die ist hier eigentlich gemeint. Und die hat immer damit zu tun, dass wir, das ist keine gesunde Angst mehr, sondern das ist eine destruktive Angst, die uns lähmt und die dazu führt, dass wir nicht mehr das tun, was eigentlich jetzt richtig und angebracht ist. Und das meint Paulus hier. Also das ist diese Form von Angst, die auch anscheinend auf einmal in Timotheus dann sich entfaltete und ihre Wirkung dann entfaltete. Und Paulus sagt ihm, fach dein Feuer wieder an. Sei mutig, sei stark. Und menschlich gesehen, glaube ich, kann jetzt jeder hier mit Timotheus mitfühlen. Er war ein Leiter in der Gemeinde, die Gemeinde wurde verfolgt. Das war lebensgefährlich, sein Job, und es konnte jederzeit dazu führen, dass er dafür hingerichtet wurde. Also menschlich gesehen gibt es jetzt 1000 Gründe, dass Timotheus Angst haben darf. Das war völlig okay. Und wir brauchen auch gar nicht so weit wegzuschauen. Ich habe dann mal drüber nachgedacht, wie oft haben wir uns selber schon mit irgendwelchen Argumenten in eine Opferrolle hineinmanövriert, als Entschuldigung dafür, dass wir jetzt nicht unsere Verantwortung übernehmen. Oder wie oft kommt es vor, dass Mitarbeiter sich krank schreiben lassen, einen gelben einreichen, weil sie Angst vor ihren Aufgaben haben oder Angst vor ihrem Chef, Angst vor der Ausübung ihres Berufs. Da brauchen wir gar nicht so weit wegschauen. Timotheus, das ist kein Geist von Gott, ruft Paulus ihm zu. Das ist kein Geist von Gott, wenn du in so einer Angst stecken bleibst. Denn im Angesicht Gottes, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann kann es keine Angst geben. Denn der Geist Gottes wirkt in dir was? Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und Besonnenheit, es wird in anderen Bibelübersetzungen, manchmal steht hier Zucht, manchmal Selbstbeherrschung. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Das heißt eigentlich, die jungen Leute von heute würden sagen, das heißt so viel wie cool bleiben. Das heißt, unter Einfluss von größtem Stress nicht den Verstand verlieren. Das heißt, egal was draußen passiert, ich behalte einen klaren Kopf, ich bleibe cool. Das ist eigentlich das Wort, was hier für Besonnenheit steht. Und Paulus sagt ihm, bring deine Gaben wieder zum Einsatz, die Gott dir gegeben hat. Fach das Feuer wieder ein. Nimm deinen Platz ein in Gottes großer Geschichte. Du bist ausgerüstet, du hast Gaben bekommen. Nutz die. Leb darin. Und wir wissen alle aus der Bibel, dass Gott es sogar sehr ernst damit meint, dass wir unsere Gaben zum Einsatz bringen sollen. Und es ist sogar ein bisschen eine Beleidigung unseres Schöpfers, wenn wir das nicht mehr tun. Wenn wir aus Angst vor irgendwas, was auch immer, unsere Gaben, das, was Gott uns gegeben hat, nicht mehr einsetzen. Nicht mehr zum allgemeinen Nutzen, nicht mehr zum Wohle der anderen. Nicht mehr als Beitrag in diese Welt. Nicht mehr als Antwort auf das Leben, wenn wir das zurückhalten und das nicht mehr tun. Wahrscheinlich kennt ihr alle das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Habt ihr alle schon mal gelesen? Ja, da sind ja Leute, die vergraben dann was und dann kommt irgendwann später der Meister, der Herr, der Chef wieder und dann graben alle wieder aus und dann stellt sich raus, dass einer nichts damit getan hat und hat das einfach nur da rumliegen lassen. Und der wird dafür sehr scharf getadelt. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn du der beste Chirurg bist, aber niemanden mehr operierst Oder wenn du der beste Geigenspieler bist, aber niemand hört mehr dein Lied. Oder wenn du die bessere Lehrerin bist, aber kein Kind mehr unterrichtest. Oder du bist die beste Tänzerin und niemand darf es sehen. Dann ist es so, als ob du dieser Welt etwas vorenthältst, wozu Gott dich eingesetzt und ausgestattet hat. Und ich kenne das, es ist immer wieder unser Kleinglaube, es ist Angst, diese Furchtsamkeit, die uns passiv werden lässt, die uns zögern lässt, die uns sagt, wer bist denn du? Was kannst du schon besser als andere? Wer bist du, dass du dich damit zeigst? Und das führt dazu, dass wir uns zurückziehen und obwohl wir eine Aufgabe in dieser Welt haben, dann passiv bleiben. Und ich glaube, dass wir als Christen da in einer sehr, sehr besonderen Situation sind. Auf der einen Seite hat niemand auf dieser Welt eine so klare Offenbarung darüber, was das Leben eigentlich für einen Sinn hat und dass wir nicht aus Zufall hier sind, sondern aufgrund eines Willens und wessen Abstammung wir sind und dass wir für eine Aufgabe eingesetzt sind und dass Gott uns auf übernatürliche Art und Weise befähigt und ermutigt, unser Feuer nicht ausgehen zu lassen. Das hat niemand sonst auf dieser Welt, so eine klare Offenbarung darüber. Auf der anderen Seite weiß natürlich auch der Satan, der Gegenspieler, wenn die Christen verstehen würden, wer sie eigentlich sind, in wessen Berufung sie laufen und wozu sie fähig werden, dann würde ja die ganze Welt auf den Kopf gestellt werden. Und darum ist er sehr, sehr trickreich, uns immer wieder einzuludeln und in so eine Art Selbstmitleid zu führen, dass wir doch eigentlich nicht würdig sind, im Namen eines großen, mächtigen Gottes zu handeln. Und wozu führt das? Er schafft es irgendwie immer wieder, uns in so eine merkwürdig passiv-schwermütige Haltung zu bringen. Und dann betonen wir immer wieder, wie sehr wir doch bedürftig sind und dass wir alle Sünder sind und dass wir alle so schwach sind und so viele Probleme haben und dass die Welt so böse und egoistisch ist. Und dann jammern wir uns gegenseitig vor, wie schwer wir es im Leben haben und dass wir doch hoffen, dass bald die Entrückung ist und der Herr wiederkommt. Ich weiß, dass ihr, euch betrifft das nicht, ne? Aber ich kenne solche. Vielleicht kennst du auch solche. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist doch eine Beleidigung unseres Schöpfers, in diese Art von Opferhaltung zu gehen und das Ganze dann noch als christliche Form von Demut aussehen zu lassen. Und darum lässt Paulus den Timotheus auch gar nicht in seiner Schonhaltung verharren, sondern erinnert ihn daran, was in ihm steckt. Er sagt, erinnere dich mal. Erinnere dich mal, was der Geist Gottes schon in dir bewirkt hat. Und was du für Gaben hast und als du die eingesetzt hast, was daraus entstanden ist, erinner dich mal. Wir hätten Timotheus wahrscheinlich geschrieben, auch lieber Timotheus, lass dich doch mal krank schreiben. Mach mal eine Kur. Ne? Schon dich mal, damit du keinen Burnout bekommst. Ja, das ist doch schnell unser Reflex, oder nicht? Stattdessen erinnert Paulus Timotheus an die Dinge, die er scheinbar vergessen hatte. Und das merke ich auch selber, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Und ich zeige jetzt mal einen kurzen Videoclip, den haben wir auf dem letzten Männertag gesehen und mich hat er irgendwie sehr, sehr angesprochen. Vielleicht sage ich euch ganz kurz, worum es geht. Vielleicht kennt ihr den Film Der König der Löwen. Und da geht es also um einen kleinen Löwen Simba, dessen Vater irgendwie stirbt in einem Kampf und er flieht und hat irgendwie Angst, seine Berufung als neuer König der Tiere, seine Berufung zu leben. Und er ist eigentlich auf der Flucht und will sich dieser Aufgabe nicht stellen. Und dann wird er von einem Freund daran erinnert, und so einen Freund braucht eigentlich jeder von uns, da wird er von einem Freund daran erinnert und mit der Nase reingedrückt, Simba, weißt du eigentlich, wer du bist und welche Berufung du eigentlich hast? Und ich finde das unglaublich ausdrucksstark und das gucken wir uns jetzt einfach bitte mal an.
Sieh da hinein.
Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild.
Nein. Sieh näher hin. Siehst du? Er lebt in dir.
Simba.
Thank you.
Simba, du hast mich vergessen.
Nein, das könnte ich nicht.
Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe.
Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern.
Nein, bitte, verlass mich nicht.
Erinnere dich.
Vater!
Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Und wir müssen uns auch gegenseitig immer wieder erinnern, wer wir sind. Ja, der Paulus hat dem Timotheus auch nicht auf die Schulter geklopft und gesagt, du armer Junge, leg dich mal hin, mach mal eine Pause. Und ich kenne das selber auch. Ich habe ja auch so den Hang zu Melancholie. Und wenn ich dann wieder rumjammer zu Hause, dann kriege ich mal so richtig wieder Ohrfeigen von meiner Frau, die mir dann sagt, jetzt ran an die Arbeit, mach was, so wird es nicht besser. Und ich glaube, dass wir das einfach brauchen und dass wir uns auch gegenseitig viel mehr erinnern müssen, wer wir eigentlich sind, wessen Abstammung wir sind, wer da in uns lebt, was für eine hohe Aufgabe und Berufung wir haben in dieser Welt. Weißt du noch, wer du bist? Erinnerst du dich an deine Königswürde, an die Zeit, als das Feuer noch lichterloh in dir brannte? Erinnerst du dich an deine hohe Berufung in dieser Welt, an deine Abstammung und wessen Siegel du trägst? Erinnere ich dich mal daran, hat Paulus auch dem Timotheus geschrieben, was du schon Großes bewegt hast, fach das Feuer wieder an. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist jetzt hier ein spezielles Wort an Timotheus, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Und ich glaube, dass Gott auch heute jeden an seine hohe Berufung erinnern will, jeden von uns. Wir sind alle dazu berufen, Überwinder zu sein, heißt es im Römerbrief. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir sollen sogar mehr als Überwinder sein. In Römer 5, 17 steht ein Vers, der neulich mir nochmal wirklich wie ein Blitz bei mir eingeschlagen ist. War mir vorher nie so aufgefallen. Da geht es im Kapitel Römer 5, Sünde versus Gnade. Und da schreibt Paulus im Vers 17, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen, also von Adam, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen Adam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, und da meint er alle Christen mit, und der Gabe der Gerechtigkeit, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir sind dazu berufen, im Leben zu herrschen. Das ist ganz klar Gottes Auftrag an uns. Und Paulus schreibt hier, das Ganze soll im Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geschehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt noch Hoffnung für dich. Merkt ihr, wie das wirkt, wenn man sich gegenseitig mal ermutigt? Ich weiß, das ist sehr, sehr undeutsch. Wir Deutschen, wir sind nicht so die Ermutiger. Das liegt nicht so in unseren Genen. Ich mache das sehr, sehr gerne im beruflichen Kontext, dass ich wenn ich zum Beispiel so eine Abteilung habe, die ich begleite, dann machen wir mal so eine Wertschätzungsrunde. Und das sieht dann so aus, dann sage ich, setzt euch mal alle in den Kreis. Und jeder von euch zieht jetzt einen Namen und für diese Person überlegst du jetzt mal, was findest du eigentlich toll an diesem Menschen? Was kann der besonders gut? Wo ist dir das aufgefallen? Und warum findest du das eigentlich so großartig? Und dann üben wir das und dann muss immer der Mitarbeiter, der den anderen jetzt hatte, sich hinter den Stellen die Hände auf die Schulter legen und dann mal sagen, ey, warum bist du eigentlich ein toller Kollege? Und ich glaube gar nicht, was das für emotionale Momente sind. Und wie schwer sich die Leute damit tun. Und dann frage ich die danach, warum fällt dir das so schwer, das zu sagen? Ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Das kenne ich nicht. Und die das empfangen, die freuen sich natürlich riesig, weil sie sagten, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und da arbeiten Leute schon 20 Jahre zusammen und haben sich noch nie gesagt, was sie eigentlich für großartige Menschen sind. Und das ist etwas, wo ich glaube, da haben wir Christen auch eine besondere Berufung. Weil ich komme ja ein bisschen rum, beruflich bedingt, und ich habe viel mit Menschen zu tun, die in hoher Verantwortung stehen. Ja, so typische Managertypen, wo man so denkt, die haben alles im Griff. Und ich kann euch sagen, die Leute haben alle Schiss. Sie haben alle Angst, dass sie nicht gut genug sind, dass sie versagen, dass sie in Zukunft den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Dass sie es nicht schaffen und irgendwie ausgestoßen werden aus ihrer Abteilung, aus der Führungsebene, aus der Firma, was auch immer. Sie haben alle Schiss. Und ich glaube, dass wir als Christen eine ganz besondere Berufung haben, auch in diese Situation reinzusprechen und anderen Mut zu machen. Und ich glaube auch, dass wir da unter uns hier anfangen sollten, uns daran zu erinnern, ey, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer in dir lebt? Guck doch mal auf deine Vergangenheit, was du schon alles hingekriegt hast. Was für Gaben Gott dir gegeben hat. Das ist großartig. Und ich weiß, wie schnell wir das vergessen. Und dann sitzen wir in unserem Schneckenhaus und ziehen uns zurück und jammern uns selber voll. Ja, guck mal hier, wie Paulus an Timotheus schreibt. Er sagt zum Beispiel hier, ich danke Gott und gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht an dich. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen. Ja, das sind Worte, die Paulus hier für Timotheus benutzt. Und ich glaube, das sollten wir auch untereinander tun und uns da ermutigen. Gott liebt es zu ermutigen. Und am liebsten tut er das durch uns, durch seine Kinder. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf das Thema Gaben eingehen, denn Paulus erinnert ja Timotheus hier, fach dein Feuer wieder an, und es geht im Zusammenhang mit den Gaben, die er bekommen hat und die offenbar ein bisschen dabei sind einzuschlafen, wie so ein Feuer, wo die Flammen dann irgendwann nur noch Glut sind, wo Paulus ja Timotheus sagt, ey, du hast Gaben und fach das mal wieder an. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig ist, das selber so zu entdecken, welche Gaben habe ich eigentlich, was hat Gott mir denn gegeben? Und ich weiß, dass wir auch immer wieder da gegenseitige Unterstützung brauchen und anderen sagen müssen, weißt du eigentlich, dass du diese Gabe hast? Ist dir das schon aufgefallen, wie gut du dies und jedes kannst und wie toll das ist? Und wir haben alle viel zu viel Angst vor Fehlern und dafür, dass wir etwas falsch machen oder dass wir dann sogar was tun, was nicht Gottes Wille sei. Und wie viele Christen stehen nicht vor grünen Ampeln und warten dann darauf, dass Gott noch einen besonderen Kometen für sie zur Bestätigung schickt. Weil wir auch, glaube ich, teilweise sehr eingeschränkte Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, in Gottes Berufung zu leben. Ich habe damals als junger Christ zum Beispiel gedacht, dass wenn jemand in seine Berufung geht, dann beginnt eine Geschichte, wo auf jeden Fall zwei Elemente vorkommen. Und das eine ist Bibelschule und das andere ist Mission. Das habe ich gedacht. Und das sind auch großartige Dinge, aber das ist Unsinn anzunehmen, dass das Gottes Plan für die Masse der Christen ist. Und dann habe ich damals gedacht, okay, solange ich das nicht kann, also das hat mich irgendwie zurückgehalten, weil ich dachte, Berufung ist immer so was ganz Großes. Aber vielleicht bist du der beste Chirurg, wie ich schon sagte, der beste Geigenspieler. Vielleicht bist du der beste Tischler oder der beste Elektriker oder die beste Lehrerin oder die beste Hausfrau. Ich weiß es nicht. Wir müssen nicht immer so alles so hochspirituell denken. Oder für die jungen Leute, vielleicht bist du der beste YouTuber oder vielleicht schreibst du die schönsten Facebook-Posts oder was auch immer, womit du andere Leute auferbaust. Ich habe damals immer einen Unterschied gemacht zwischen geistlichen Tätigkeiten und solchen, die ich für nicht geistlich hielt. Und kürzlich habe ich in einem Vortrag eines Arztes einen Satz gehört, der hat mich wirklich beeindruckt. Und eigentlich kann ich nicht besser ausdrücken als das, was ich heute für richtig halte. Er war nicht Christ, er war Angehöriger eines Glaubens, den kannte ich gar nicht. Irgendwas fernöstliches, Bahai-Glaube hieß das, kenne ich nicht. Aber einen Satz sagte er, den fand ich wunderschön. Und wo ich sagte, ja, den kann ich auch direkt als Christ so übernehmen. Er sagte, jede Tätigkeit, die in der Haltung des Dienstes getan wird, ist bei uns Gottesdienst. Jede Tätigkeit, die in der Haltung des Dienens getan wird, ist bei uns Gottesdienst. Fand ich richtig stark. Und Gottes Berufung und die dazugehörigen Gaben, die er uns gibt, die sind so verschieden, wie die Menschen verschieden sind. Und wenn du etwas gut kannst und das dann im Geiste des Dienens und mit Vertrauen auf Gott tust, dann wird er dich auch immer weiter und tiefer in deine Berufung hineinführen. Das hat er ja versprochen. Und es gibt eine Begleiterscheinung, es wird dich in eine ganz tiefe Freude und Erfüllung führen. Und darauf darfst du vertrauen und dein Feuer wieder anfachen und dich erinnern, wer du bist und in wessen Auftrag du eigentlich unterwegs bist in dieser Welt. Gottes Ja steht längst über deinem Leben. Und wenn jetzt ein Wunsch in dir schlummert und es hat damit zu tun, dass du deine Gaben zum Einsatz bringen willst, dass du dich zeigen willst, dann lass es raus. Und ich möchte jetzt schließen mit einer wunderbaren Zusage aus 2. Korinther 1, Vers 20, einer meiner Lieblingsverse. Ich weiß, ich habe viele Lieblingsverse, aber das ist einer davon, wo Paulus sagt, denn so viele Verheißungen und Zusagen Gottes es gibt. Ja, das ganze Buch hier ist voll davon. So viele Verheißungen und Zusagen Gottes es gibt, in Jesus Christus sind sie alle Ja und Amen. Du darfst dich darauf beziehen und damit losgehen und deine Gaben zur Entfaltung bringen. Und Gott ist mit dir. Amen.